Ja, ich bin also sehr zufrieden, dass ich hier in diesem würdigen Rahmen meine Präsentation geben kann von meiner Studie, die ich hier für Auftrag gemacht habe. Es war eine anstrengende Arbeit. Ich bin, wie gesagt, Feldforscher und es ist hier gegangen um die Zufriedenheit der Klientinnen, die von Auftrag betreut worden sind. Und es ist ja schon sehr viel jetzt also an PowerPoint-Präsentationen hier gewesen. Ich habe extra darauf verzichtet. Es gibt dann ja einen schönen Videofilm dazu. Und möchte, nachdem mir 30 Minuten zur Verfügung stehen, um sozusagen das Wesentliche aus 200 Seiten zu referieren, gleich einmal anfangen. Es geht also um die Zufriedenheit. Ja? Und was ist Zufriedenheit? Das habe ich mir als erstes einmal überlegt und habe halt nachgeschaut und da gibt es halt die Definition und das heißt, wenn der Ist- und Soll-Zustand übereinstimmt, dann ist man zufrieden. Nicht? Ist. Das heißt, jetzt ist es 11:43 Uhr, ja, und ich soll um 12 Uhr, was? 13:14 Uhr fertig sein. Und wenn ich das schaffe, ist der Walter zufrieden, glaube ich, sind sie auch zufrieden. Ja, also das heißt, um das geht es und ob das tatsächlich dann so ist, ist eh wieder eine individuelle Geschichte. Also das heißt, ich habe mich also bei meiner Forschungsarbeit orientiert an einer Arbeit, die eh schon ganz kurz zitiert worden ist, von der Monika Seifert, die also das in Deutschland gemacht hat und die hat diese fünf Unterteilungen gemacht von Zufriedenheit, beziehungsweise Wohlbefinden, Lebensqualität, das ist ja alles dasselbe. Und da gibt es eben das physische Wohlbefinden, dann das soziale Wohlbefinden, das aktivitätsbezogene, das materielle und das emotionale. Und das beim Emotionalen, da kommen wir dann aufs Küssen dann. Spätestens dann werden wir diese Frage erörtern, wie das mit dem Küssen zu verstehen ist, ja? Sexualität und so weiter. Gut, also das heißt, es wird jetzt ganz zum Schluss sein. Und ich möchte beginnen eben mit dem physischen Wohlbefinden, mit dem körperlichen Wohlbefinden. Also, wie lässt sich da die Zufriedenheit darstellen? Und mir ist halt aufgefallen, dass also die Klientinnen, Bewohnerinnen, die ich kontaktiert habe, körperlich mit mir eigentlich sehr zufrieden sind. Das heißt, innerhalb von Auftrag wird da wirklich sehr großer Wert drauf gelegt, dass die Bewohnerinnen, Klientinnen also physisch sich wohlfühlen. Ja, also da gibt es keine große Differenz zwischen Ist- und Soll-Zustand. Das ist ja auch, ist insofern erstaunlich und auffällig, weil ja sehr viele auch aus krankenhausähnlichen Strukturen dort hingekommen sind. Die sind übersiedelt aus einer ja, krankenhausähnlichen Struktur oder direkt aus Krankenhäusern zum Teil in die WGs. Und jetzt heißt es oft, Kritik heißt es oft, dass also eine WG würde nur eine Fortsetzung dieser krankenhausähnlichen Strukturen sein, was aber natürlich nicht stimmt. Es sind zwar die Bewohnerinnen von dort hingekommen in eine Gemeinwesenort integrierte Wohnform, aber die Ärzte und das Pflegepersonal ist ja zurückgeblieben. Also das heißt, es ist ja nicht mitgekommen, es sind ja nicht da. Das heißt, Auftakt hat es sehr gut verstanden, hier das also zu verbinden. Also die ärztliche Betreuung ist sehr gut. Es gibt also gute Zusammenarbeit mit den Ärztinnen, mit den Hausärztinnen und dann gibt es sehr viele Fachärztinnen und wo immer geschaut wird, dass die Medikation und so weiter alles also optimal stimmt. Ja, also da gibt's eigentlich gar keine Unterschiede. Es ist interessant und erstaunlich, dass auch zeigt, dass dieses Dienstleistungsmodell für sehr gute Form ist, dass dieses Betreuungskonzept eine gute Form ist. Der zweite Punkt ist ja, wenn man über physisches Wohlbefinden redet, dann ist der Stichpunkt psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, es geht hier um die Balance zwischen Seele und Körper. Und die aufrechtzuerhalten ist natürlich eine große Aufforderung und eine große Herausforderung. Das gelingt also den Betreuerinnen und Betreuern sehr gut, diese Balance auch herzustellen, weitgehend herzustellen in dieser Betreuungsform. Und zu diesem Punkt möchte ich also ein kurzes Beispiel bringen, um das irgendwie auch zu unterstützen oder zu erklären, was das eigentlich heißt. Wie kann man seelisches und körperliches Wohlbefinden herstellen? Das heißt, ich werde zu den einzelnen Punkten immer so Alltagsszenen einfach vorlesen und dann können wir darüber reden. Gut. Heute ist Maria besonders nervös. Es ist wegen der Quatschstunde, antwortet sie, weil ich sie darauf anspreche. Als Quatschstunde bezeichnet sie die einmal pro Woche stattfindende psychotherapeutische Sitzung. Ihre Nervosität steigert sich, weil ihre Therapeutin heute nicht kommen mag. Die Betreuerinnen beschließen, das gemeinsame Abendessen zu verschieben, damit Maria nach ihrer Therapiestunde daran teilnehmen kann. Da die Therapeutin nach einer knappen Stunde Wartezeit immer noch nicht da ist, bittet Maria, sie anrufen zu dürfen. Sie wählt die Nummer, es meldet sich die Sprachbox und Maria hinterlässt eine Nachricht. 10 Minuten nach dem Anruf trifft die Therapeutin endlich ein. Ihre Verspätung entschuldigt sie nicht ausdrücklich. Sie weist nur darauf hin, dass die vorherige Sitzung länger gedauert habe und den Rest an Verspätung verdankt sie dem starken Abendverkehr. Weil sie in ihrem PKW keine Freisprechanlage eingebaut hat, konnte sie den Anruf Marias nicht entgegennehmen. Vor uns allen schaltet nun die Therapeutin ihre Mailbox auf, laut und spielt uns Marias gesprochene Nachricht vor. Es handelt sich um ein Gestammel, um eine lose Aneinanderreihung von Wörtern, die keinen grammatikalisch richtigen Sinn ergeben. Maria will zunächst ihre verfremdete Stimme auf der Mailbox nicht erkennen. Doch die Therapeutin sagt, das bist du, Maria, so sprichst du, hör dir das an. Maria ist diese Bloßstellung von uns allen sehr unangenehm. Plötzlich heult sie laut auf, läuft in ihr Zimmer und schlägt die Tür laut hinter sich zu. Nach einer Viertelstunde beruhigt sie sich so weit, dass sie sich schließlich doch bereit erklärt, die Quatschstunde über sich ergehen zu lassen. Das ist ein Beispiel, das ich also beobachtet habe, dass ich immer alles aufgeschrieben habe. Und was zeigt uns das? Dieses Beispiel zeigt also sehr deutlich, dass es eben hier selbst von professionellen Menschen also oft also nicht gewährleistet ist, dass sie wertschätzend mit Menschen kommunizieren. Also das heißt, da geht es um eine grundlegende Einstellung, dass man also miteinander mit Respekt, Anerkennung und mit Wertschätzung miteinander umgeht. Also es ist ein Punkt, der gerade für Betreuerinnen oder halt mit Menschen, also die hier also in dem Bereich arbeiten, sehr wichtig ist, der natürlich auch umgangssprachlich überhaupt immer sehr wichtig ist. Und wenn es halt nicht gegeben ist, dann kommt es natürlich zu Recht zu Krisen. In dem Fall war es auch interessant, weil diese Dame, habe ich gesagt, wenn das vor einem Jahr noch gewesen wäre, hätte sie überhaupt die Quatschung überhaupt abgeblasen. Ja? Also sie hat das wenigstens nach einer Viertelstunde wieder überwunden, hat sich stabilisiert und hatte das weiter fortsetzen können, was an und für sich schon einmal eine positive Geschichte ist. Also das heißt, das sind diese Dinge, die hier eine große Rolle spielen. Und zum physischen Wohlbefinden habe ich also an und für sich nichts Kritisches bemerken können, außer dass ich gemerkt habe, dass einige Therapien, die im Angebot sind, eher einen Traditionscharakter haben und keinen Erfolgscharakter. Das heißt, es wird zu wenig geschaut, ob überhaupt diese Therapien einen Nutzen haben für die Personen. In dem Fall bei der Quatschstunde ist es so ein bisschen so gewesen und ich habe gehört, dass also diese Therapie nicht mehr weiter fortgesetzt worden ist. Also wie gesagt, physisches Wohlbefinden ist in Ordnung. Dann der zweite Punkt über das soziale Wohlbefinden. Ja, das soziale Wohlbefinden, da bin ich der Meinung, dass es also in der gegenwärtigen Form des Betreuungskonzeptes eben diese soziale Wohlbefinden lässt sich nicht optimal herstellen. Es lässt sich nicht optimal herstellen, es ist einfach der falsche Betreuungsansatz. Es müsste hier ein anderes Dienstleistungsmodell sozusagen zu tragen kommen. Und die Leute haben zu wenig sozialen Spielräume. Also es gibt also zu wenig Möglichkeiten, sich hier sozial auszuweiten. Und diese These lässt sich mit sehr vielen Beispielen belegen. Also das ist mir durchaus also sehr, sehr oft untergekommen. Und ich möchte nur wieder eines zitieren, und zwar hat sich das abgespielt, Samstag 13.30 Uhr. Peter, der sich verbal nicht ausdrücken kann, nimmt seit seinem Frühstück vor 4 Stunden seinen Platz auf der Couch ein. 4 Stunden ist er dort schon gesessen. Ja. Er baut ständig mit Legosteinen einen Turm auf und wieder ab. Er wird immer unruhiger. Zwischendurch zeigt er wiederholt mit der Hand zum Fenster. Plötzlich steht er auf und bewegt sich mit seinem Rollator, überraschend schnell zur Garderobe. Damit signalisiert er eindeutig, dass er jetzt endlich hinausgehen will. Die Betreuerin sagt ihm, dass er sich noch ein wenig gedulden muss. Erst wenn der zweite Betreuer kommt, wird es möglich sein, die WG zu verlassen. Zum Glück kommt der Betreuer bereits eine Stunde vor Dienstbeginn. Bei seiner Ankunft hält sich das Gesicht Peters auf. Er weiß, jetzt ist es bald soweit. Und er verlässt daraufhin seinen Platz bei der Garderobe nicht mehr. Da der Betreuer noch einen Weg zur Bank zu erledigen hat, nimmt er ihn gleich mit, obwohl er dafür den Rollstuhl holen, Peter die Schuhe anziehen und im Stiegenhaus den Lift rufen muss, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Weg zur Bank ist schnell erledigt, danach will Peter weiterhin draußen bleiben. Doch die Betreuerin entscheidet sich dafür, zum Einkaufen nur seine Mitbewohnerin mitzunehmen. Peter lässt daraufhin traurig den Kopf hängen. Seine Mitbewohnerin tröstet ihn, indem sie Peter sanft über den Kopf streicht und ihm verspricht, schnell zu sein, um danach mit ihm in den Prater zu gehen. Nach dem Einkauf wartet Peter bereits auf uns. Jetzt müssen die beiden Frauen noch schnell eine Zigarette rauchen. Peter ärgert sich über das Rauchen. Er streckt seine Zunge raus und äußert ein lautes Bäh. Diesen abwertenden Ausdruck verwendet Peter auch später, wenn wir bereits auf dem Weg zum Prater sind und an bestimmten Automarken vorbeischlendern. Autos, die er nicht mag, bedient er mit einem lauten Bäh. Im Prater gestikuliert er während der Fahrt mit der Lilliputbahn aufgeregt mit seinen Händen. Während des Kaffeebesuches hat Peter ebenfalls viel zu erzählen. Ständig reißt er seine Arme in die Höhe, sodass er kaum Zeit findet, seinen Kaffee zu genießen. Je näher wir nach diesem knapp zweistündigen Ausflug der Wohnung kommen, desto mehr erschlaffen seine Arme und er senkt traurig seinen Kopf. Wenn es nach Peter gegangen wäre, hätten wir noch viel, viel länger draußen bleiben müssen. Also, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass es hier eine Differenz zwischen Ist- und Sollzustand gibt. Ja. Und ich habe also wirklich auch darauf hingewiesen, dass sich die Betreuerinnen sehr bemühen. Ja, sie nehmen ihm auch wirklich, so wie der hier in diesem Beispiel auch gezeigt wurde, schnell auf die Bank mit. Sie nehmen ihm ab und zu zum Einkaufen mit oder mit den kleinen Erledigungen. Aber es geht sich im Alltag nicht immer aus. Und so ergibt sich unterm Strich, dass also dieser Peter eben nicht so viel draußen sein könnte, als er es wirklich in Wirklichkeit sein würde. Und da habe ich eben auch gesehen, in dieser Wohngemeinschaft gleich daneben ist ein gleichaltriger Mitbewohner gewesen, der eher selbstständig ist und der ist dauernd draußen unterwegs gewesen und ist auch dauernd draußen unterwegs. Da geht also in den nahen Park, spielt dort mit den anderen Fußball und so weiter. Oder eine Mitbewohnerin von ihm, die ruft Freundinnen an, ja, macht sie mit denen was aus, geht ins Kino. Also das heißt, die sozialen Spielräume von diesen selbstständigeren Menschen sind ja viel, viel größer. Und ich meine, wie gesagt, also das Engagement der Betreuerin ist sicher vorhanden, aber in diesem Dienstleistungsmodell, möchte ich meinen, ist es also nicht mehr möglich. Und da bleiben eben genau solche Leute zurück, die an und für sich freundlich sind, nicht zurückhaltend in ihrer Art, und die sich nicht anders irgendwie in den Mittelpunkt dann stellen. Also die sind halt traurig und so weiter, und dann kann man es halt leicht übersehen auch. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt, das es also immer wieder gezeigt hat. Und was auch noch wesentlich bei der sozialen Wohlbefinden, nicht alle Bewohnerinnen sind ja gleich. Es gibt ja sehr große Unterschiede in den Wohngemeinschaften. Sie sind ja alle soziale Einheiten, schon von außen, aber wenn man es genau annimmt, sind auch hier wieder sehr viele Unterteilungen notwendig. Und da ist mir auch etwas aufgefallen, und zwar, das werde ich Ihnen am Beispiel zeigen, mit einem Spaziergang durch den Zentralfriedhof. Ja, wir spazieren durch den alten jüdischen Friedhof. Maria läuft vorne weg, wenn sie unseren Blicken zu entwischen droht, ruft die Betreuerin ihr nach, dass sie auf uns warten soll, was sie anstandslos macht. In zweiter Position spaziert Barbara, die sich nicht so weit von unserer Gruppe zu entfernen wagt. Bereits in der Straßenbahn haben diese beiden Damen einen separaten Sitzplatz eingenommen. So als wollten sie damit den anderen Fahrgästen zeigen, dass sie nicht zu uns gehören. Die etwas übergewichtige Eva und die anhängliche Bärbel gehen mit uns. Eva greift beim Gehen gerne eine Hand, heute die von mir, ansonsten die einer Betreuungsperson. Sie geht für ihr Übergewicht überraschend gut und wird erst am Ende des knapp einstündigen Spazierganges etwas langsamer. Ziel ist ein Eissalon, den wir uns auf einem stark frequentierten Gehweg langsam nähern. Kurz vor dem Ziel geht die Kondition von Eva zur Neige. Sie will mich ins nächstgelegene Café zehren. Mit Mühe und Not schaffen wir die letzten Meter zum Eissalon, wo sie wie alle anderen einen großen Schoko-Eisbecher bestellt. Nur Maria und Barbara ordnen auf einem eigenen Tisch sitzend ein gemischtes Eis und zählen vier verschiedene Sorten auf. Danach wandern wir wieder nach Hause. Es wird Zeit, das Abendessen vorzubereiten. Also es ist auch ein kleiner Ausflug, der Folgendes zeigt. Also zwei Damen haben sich hier immer abgesondert. Ja, die eine hat diese, zum ersten sind sie in der Straßenbahn eigene Sitze genommen, dann beim Spaziergang immer weiter vorne und im Eissalon eben auch ein ganz anderes Eis und auf einem eigenen Sitzplatz. Das heißt, sie haben sich distanziert von ihren Mitbewohnerinnen, die nicht so selbstständig gewesen sind und wo ich mir sage, sie wollen eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, und das habe ich auch im Alltag dann bemerkt, sie haben auch sonst sehr wenig kommuniziert mit den armen Haschern, wenn man das jetzt so überspitzt darstellen möchte. Also das heißt, es gibt auch hier große, also sozusagen innerhalb der Gruppe, also hier Tendenzen, sich dazu abzusondern oder zu distanzieren. Und noch jedenfalls nach außen wollen sie nicht in diese Gruppe der Menschen mit Behinderung hinzukommen. Und das hat sich auch bestätigt bei anderen Beobachtungen, wo einige gesagt haben, ich würde ja wohl gerne einen Ausflug machen mit dem Auftaktbus, aber wo steht denn oben auf dem Auftaktbus? Da steht oben Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen. Ich bin ja kein Behinderter. Also das heißt, diese Dinge sind also hier auch interessanterweise aufgefallen. Und dann gibt es natürlich in den WGs auch Konfliktsituationen. Das ist eh klar, wenn also, wie gesagt, fast ein Dutzend Personen auf engen Raum, würde ich nicht sagen, ich habe ja alle ein Zimmer und so weiter. Aber da gibt es halt immer wieder Animositäten zwischen den verschiedenen Bewohnerinnen und Bewohnern. Und ein Beispiel nur ganz kurz. Da sagt eine Bewohnerin, die also kurz davor ist, auszuziehen. Also sie hat die Möglichkeit, eine eigene Wohnung zu beziehen. Und dann sagt sie zu ihrem Mitbewohner, ich habe gehört, dass du gerade Geburtstag hattest und jetzt 21 Jahre alt geworden bist. Aber dein Verhalten hat sich nicht verändert. Lass bitte das Rülpsen. Christian ignorierte die Kritik ihrer Mitbewohnerin und rülpste nach jedem Schluck seines kohlensäurehaltigen Getränkes aus der Flasche. Also da hat sie möglichst also noch provoziert und so weiter. Also wo man halt gesehen hat, nicht, das ist ja unangenehm, sie will nicht mit solchen Menschen auf engem Raum zusammenleben. Und dann hat sie noch erzählt, dass die Männer dort auch gerne ihr Klo benutzen, weil das in der Nähe von Aufenthaltsraum ist und dort halt immer daneben pischen und so weiter. Also das sind unangenehme Dinge, die sie mir hier erzählt hat, wo ich mir denke, sicher freut sie sich natürlich auf eine Einzelwohnung und das ist also wirklich nachvollziehbar. Ja, also das heißt, da gibt es also hier ja auch im sozialen Wohlbefinden natürlich also unterschiedlich. Also lässt sich jedenfalls das soziale Wohlbefinden lässt sich nicht optimal also hier sozusagen erreichen mit diesem wie gesagt guten Betreuungskonzept, aber mit diesem Dienstleistungsmodell muss ich sagen. Gut, dann gehen wir rüber zum aktivitätsbezogenen Wohlbefinden. Da ist der Grad der Einbeziehung in die alltäglichen Arbeiten unterschiedlich. Ja, das kann man jetzt nicht sagen von WG zu WG. Es gibt ja 8 Wohngemeinschaften, die ich besucht habe. Man kann gar nicht sagen, die einzelnen WGs tendenziell vielleicht schon, aber eigentlich hängt diese Einbeziehung an den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also das heißt, es kommt darauf an, wer gerade Dienst hat, sagen wir mal so. Nicht? Und insofern ist das also nicht ganz nachvollziehbar, weil es gibt einige Mitarbeiterinnen, denen ist sehr wichtig, dass sie mit den Bewohnerinnen die Wäsche waschen. Was heißt Wäsche waschen? Sie führen ja gemeinsam den Schmutzwäschekörper in die Waschküche, dann wird die Schmutzwäsche hineingegeben in die Waschtrommel, dann wird Waschpulver reingegeben und dann wird das Programm eingestellt und so weiter. Also das sind ja sehr aufwendige Geschichten. Also wenn man das als Betreuer macht, ist das flugs passiert. Das ist ja klar. Und da gibt es eben also unterschiedliche Arbeitsweisen zum Teil. Oder beim Einkaufen eben wird auch gesagt, also oft einige sagen, jetzt geht es aber nicht mehr aus, jetzt gehen sie schnell einkaufen, damit ich mit dem Kochen noch fertig werde. Also es ist oft, ja, die Dynamik des Betreuungsalltags ist nicht zu unterschätzen. Es gibt also sehr viele Situationen, wo es einfach nicht anders möglich ist. Aber wie gesagt, also vorgesehen wäre es ja, dass die Leute einbezogen werden, möglichst in die Alltagsgeschäftlichkeiten, aber es geht halt nicht immer aus. Ja? Und insofern ist das auch hier so ein bisschen ein Problem. Und da gibt es also auch sehr viele Beispiele, die ich also hier in dem Zusammenhang eben gesammelt habe. Gut. Wichtig ist hier in dem Zusammenhang, dass die Leute, die also einen großen Betreuungsbedarf haben, eher den kürzeren wieder ziehen. Ja, mit diesen wird halt weniger eingekauft, weniger spazieren gegangen, weil eben der Geduld und Zeit der Betreuung nicht ausreichend zur Verfügung steht. Was eingekauft wird und was gekocht wird, bestimmen auch meistens die Betreuerinnen. Und die Bewohnerinnen haben auch keinen Einfluss auf den Zeitpunkt und die Dauer eines Ausgangs, wenn Bewohnerinnen gemeinsam unterwegs sind. Also muss auf die langsameren Kolleginnen oft Rücksicht genommen werden. Also es gibt sehr viele Rücksichtnahmen, die also hier leider notwendig sind, um also möglichst irgendwie, damit das ganze Werk, kann man sagen, funktioniert. Gut. In Bezug auf das materielle Wohlbefinden gibt es eigentlich auch keine gröberen Probleme in Wirklichkeit. Weil ich habe Ihnen gezeigt, dass jetzt mit dem Peter der Ausflug in den Prater, nicht, der ist dort mit der Lilliputbahn gefahren, er hat dort im Kaffee getrunken, also er hat sich wirklich, von dem her war er auch kein Problem, dass er irgendwo wenig Geld hätte oder sich da irgendwas zu leisten. Also das ist von der Seite her, wird das also recht positiv angenommen und die gehen auch, habe oft so Situationen erlebt, wo die Bewohnerinnen reingegangen sind in den Supermarkt, zielsicher eine Colaflasche geholt haben und dann zur Kasse gegangen sind, der Betreuer hat halt bezahlt. Also das heißt, sie greifen sozusagen aus dem Vollen und für die ist das völlig in Ordnung und sie freuen sich sehr über kleine Einkäufe. Und da gibt es natürlich eine andere Gruppe, auch wieder differenziert zu sehen, also Leute, die vorher berufstätig waren und durch einen Unfall oder so weiter oder Erkrankung, also Betreuungsbedarf brauchen. Die sehen das natürlich anders, weil die haben vorher ein normales Einkommen gehabt und jetzt müssen sie mit einem Taschengeld nicht zurechtkommen, das natürlich nicht reicht, um ihre zum Beispiel Zigarettensucht also irgendwie gut zu finanzieren. Also die sind natürlich schon unzufrieden mit der Situation. Die sehen das anders, nicht? Das ist klar. Die haben anderen Rückhalt, ja. Gut, und was einer sagt zum Beispiel, ein Bewohner, mir gefällt es da in der WG, nur eine stört mich, alle gehen schon um 8 Uhr ins Bett. Oft sitzt nur mehr ich und ein Kumpel da auf der Couch, alle anderen gehen schlafen. Manchmal komme ich mir hier vor wie in einem Geriatriezentrum. Keiner will ausgehen, aber das ist mir schon klar, warum das so ist. Keiner von uns hat genug Kohle. Also der hat es auf den Punkt gebracht, dass also mit dem Taschengeld, also schon auch hier die sozialen Möglichkeiten des Ausgehens natürlich beschränkt sind. Und dann gibt es in dem Zusammenhang, weil ich habe ja sehr viel auch mit den Sachwalterinnen und Angehörigen natürlich auch in Kontakt gehabt und gesprochen, und da kommt eine Kritik von den Eltern, und da sagt einer, ein Vater, ich bin mit der Betreuung meines Sohnes im Großen und Ganzen zufrieden, aber eines verstehe ich nicht, obwohl er kaum Betreuung benötigt, ja, zahle ich genauso viel wie andere Eltern, deren Kinder viel mehr Betreuung brauchen. Also da kommt also hier ein bisschen ein Unbehagen herein von diesem einen Vater, in dem, aber auch von anderen eben, die gemeint haben, ja, mein Sohn braucht eh nicht so viel. Also mein kriegt gar nicht so viel Betreuung und Unterstützung, ich muss aber gleich viel zahlen. Gut, das ist natürlich das Problem mit den Tagsätzen, wissen wir eh, und dann ist es ja an und für sich, da geht es ja auch um diese Ausgleich innerhalb der WG, Leute, die eben möglichst selbstständig sind, da wird geschaut, dass die natürlich noch mehr selbstständiger sind, damit sie dann später in eine Einzelwohnung ausziehen können. Und die anderen, und für die anderen ist halt dann mehr Zeit zur Verfügung, das ist an und für sich auch notwendiger und auch für die einzelnen WGs ganz wichtiger Ausgleich, der hier zu berücksichtigen ist. Gut. Und dann möchte ich also zum emotionalen Wohlbefinden mich also hinbegeben, und zwar meine ich hier, dass das emotionale Wohlbefinden immer nur kurz, aber kaum langfristig sichergestellt werden kann. Also es ist also hier kaum möglich, hier immer für Wohlbefinden zu sorgen. Also, und da möchte ich Ihnen ein Beispiel vorzeigen, also vorlesen. Gebadet und gut gelaunt betritt Julia die Wohnküche. Sie bekommt ihr Jausenbrot vom Vormittag überreicht, dass sie nach und nach isst, und zusätzlich wird ihr ein Glas mit Saft auf den Tisch gestellt. Während des Essens des Brotes schaue ich ihr freundlich zu. Sie reagiert positiv auf meine Zuwendung und lacht. Ich ermuntere sie zum Essen. Kurze Zeit später hat sie alles aufgegessen. Ich zeige auf das Glas Saft und erinnere sie daran zu trinken, worauf sie einen kleinen Schluck nimmt. Ich hole mir ein Glas Wasser und prost ihr zu, worauf sie wie ich das Glas in einem Zug leert. Ich hole ein zweites Glas Wasser, auch dieses, und ein drittes wird sie bis zum Abendessen ausgetrunken haben. Bei der war es besonders wichtig, dass er halt viel trinkt, nicht? Und der Betreuer das immer dokumentiert. Später nehme ich neben Julia auf der Couch Platz, was ihr offensichtlich gefällt. Sie ergreift meine Arme, küsst meinen Handrücken und ich massiere ihr den Rücken, Schulterbereich, was ihr sichtlich gut tut. Sie lehnt sich an mich, lacht und trinkt, wenn ich sie darum bitte. Später greift sie meine Hand und spaziert mit mir hinaus auf die begrünte Terrasse. Das Spazieren mit mir Hand in Hand gefällt ihr so gut, dass wir es nach einer kurzen Pause auf ihre Initiative hin wiederholen. Dann erblickt sie Alfred, geht zum Mitbewohner und drückt ihn herzlich an sich. Danach setzt sie sich wieder auf die Couch und lutscht, was sie häufig tut, am Daumen. Wenn ich ihr sage, dass sie den Daumen aus dem Mund nehmen soll, macht sie es. Weil ich mich mit ihr aktiv abgebe, habe ich einigen Einfluss auf sie gewonnen. Wissen Sie, wie ich meine? Also da habe ich jetzt ein Beispiel, wo also hier diese emotionale Nähe also hier also dokumentiert wird. und wo es hier natürlich unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich meine, dass also diese Bewohnerin hier durch diese emotionale Nähe an und für sich profitiert hat. Ja, sie hat erstens mehr getrunken als sonst, ohne Probleme. Sie ist mit rausgegangen, hat mehr Bewegung gemacht als sonst, ist aus der Couch auf, ist mit ihm spazieren gegangen. Und sie hat, was besonders interessant war, ihre emotionale, positive Stimmung weitergegeben an den Mitbewohner. Also das sind ja wirklich alles Pluspunkte, die also hier zählen. Und wo ich mir gedacht habe, das ist doch fein, also so ein Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Und das Interessante war, dass wir da mit den Betreuern, die haben mich auch beobachtet, ich bin ja sozusagen ja mit den Betreuern da noch mitgeschwommen und so weiter, die haben mich zum Teil kritischer beobachtet als ich sie. Dann ist es vorgekommen, dass einer gesagt hat, aber eins muss ich dir schon sagen, lieber Konrad, wir sind hier keine Kuschel-WG. Ja? Also wir sind keine Kuschel-WG, wir möchten eher, also nicht schon, die möchten den Leuten schon zu verstehen geben, dass wir kein Familienersatz sind. Das ist eine WG, eine professionelle Beziehung, ja, und wir gehen dann wieder nach Hause und wir möchten die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen und so weiter. Und was wäre, wenn wir das immer so tun würden, so auf die Art? Was wäre denn? Nicht, muss jetzt immer Prost, muss immer wer bei ihr sitzen, also das heißt, die brauchen ja so viele Ressourcen, die binden ja so viele Ressourcen, diese einzelnen Menschen. Da muss man schon aufpassen, dass man sie nicht vereinnahmen lässt und so weiter. Wissen Sie, wie ich meine? Also das ist ganz interessant. Und dieser Betreuer hat dann auch interessanterweise gesagt, für mich ist jedenfalls besser, wenn ich mehr auf Distanz bin. Und das ist genau der Punkt. Es geht ja um Sozialarbeit. Und das Positive von der sozialen Arbeit ist ja, dass man seine Person irgendwie mit einbringen kann in einer Beziehung oder auch nicht. Also das heißt, das hängt ja hier sehr stark von den einzelnen Charakteren und Persönlichkeiten ab. Und ich habe eben im Alltag gesehen, dass einige das sehr wohl machen, dass sie eben gern kuscheln mit den Leuten. Und die Bewohnerinnen wissen es auch ganz genau, mit wem kann ich eben kuscheln, mit wem nicht. Also es wird ja auch hier differenziert, genauso wie das in der Familie eben so ist, wo eben die einen auch die emotional wärmere, also mehr Wärme haben als andere. Also das heißt, dass auch hier gibt es also hier da schon also unterschiedliche Auffassungen, wo es recht interessant war. Ja, gut. Und dann ist auch interessant, dass die Angehörigen oft sagen, es gibt auch häufig einen Betreuer im Wechsel und so weiter. Und ich bin draufgekommen, nicht, es gibt zwar sehr beliebte Betreuerinnen, die dann wieder gehen und wo dann vielleicht die eine oder andere ein bisschen traurig ist, aber die Bewohnerinnen arrangieren sich sehr schnell wieder mit den neuen Verhältnissen. Sie können sich sofort wieder auf neue Leute einstellen, anpassen, ja. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Fähigkeit, die diese Menschen also hier sich angeeignet haben, um in diesen Strukturen also auch gut zu überleben. Sie haben diese Anpassungsfähigkeit. Wenn man sich die Biografien anschaut von einzelnen Bewohnerinnen, dann waren sie in einem Kinderheim und vielleicht in einer krankenhausähnlichen Situation und so weiter. Also sie haben den Betreuerwechsel ständig sozusagen in ihrer Biografie dabei und können also relativ gut auch mit dem umgehen und können also und es gelingt ihnen auch, die Gunst der Stunde zu nutzen, ja. Die Gunst der Stunde. Also einmal war in einer WG, da war ein Betreuer neu dort. Und der hat halt vergessen abzusperren, weil da war einer dabei, der hat gerne aus dem anderen Zimmer immer was rausgenommen, nicht? So reingegangen hat sie. Und der hat dann alles rausgenommen von den anderen Zimmern in sein Bett und dort alles gehortet und hat Mordsfreude gehabt, dass er endlich wieder mal seiner Neigung nachgehen kann, weil da ein neuer, unerfahrener Betreuer gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, okay, in dieser Situation war dieser Klient sehr zufrieden, nicht? Der hat gesagt, ja. Die anderen waren weniger zufrieden, weil diese Störung drin gewesen. Aber ich meine nur, das hat nicht nur negative Seiten, dieser Betreuerwechsel oder so. Also das möchte ich hinweisen, ja. Es gibt natürlich auch andere Situationen, wo einer schon ganz gut gelernt hat, sich selbst die Schuhe anzuziehen und wo der noch weggegangen ist, die anderen schaffen das dann mit ihm nicht mehr. Also das ist auch, das ist ja nicht so eindeutig immer natürlich. Gut. Ja, und dann habe ich also noch mit den Angehörigen gesprochen und mit den Bewohnerinnen und also mit den Angehörigen Sachwalterinnen, ja, und das ist ja auch eine wichtige Gruppe, die da hier eine große Rolle spielt. Und da sagt eine Mutter, wir haben erkannt, dass unser Sohn nicht mehr nach Hause kommen konnte und waren froh, ihn in einer Wohngemeinschaft unterbringen zu können. Dort geht es ihm gut, er ist zufrieden, er hat sich mit den Mitbewohnerinnen angefreundet, Einmal hat er eine sehr gute Betreuerin, die sich sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat und sich weiterbilden ließ. Aber so wie es immer schon gewesen ist, verliert unser Sohn bald das Interesse an etwas Neuem. Er hat ein schönes Zimmer, es gibt eine Hundetherapie, auf die er gut anspricht. Wir haben einen jungen Mann engagiert, der zweimal die Woche mit ihm Spaziergänge unternimmt. Es gibt regelmäßige Besprechungen, die uns zeigen, dass unser Sohn in professionellen Händen ist. Also positive Rückmeldung. Und hier ist mir auch aufgefallen, dass es wirklich auch sehr gute Rückmeldungen auch gegeben hat von den meisten Angehörigen eben. Und eine hat eben gesagt, ja, schreiben Sie, in dem Fall sage ich das ja, schreiben Sie bitte in Ihre Studie, dass Auftakt super ist. Ich kann dir das Positivste sagen, meine Tochter fühlt sich dort sehr wohl. Wir haben jetzt sogar Probleme, dass sie am Wochenende nach Hause kommt, weil die dort immer ein interessantes Angebot haben und sie Angst hat, etwas zu versäumen. Was die Eltern auch wissen, ja, ihre Tochter hat sich verliebt in einen Mitbewohner und deswegen geht sie jetzt nicht mehr nach Hause. Nicht? Und da sind wir eben bei diesem Punkt, nicht? Emotionale Zufriedenheit, Ist- und Soll-Zustand, gibt es da Differenz oder nicht? Und ich meine eben, dass die meisten Bewohnerinnen eben diese Differenz sehr wohl haben, dass sie eben ihre sexuellen Bedürfnisse eben nicht in der Weise oder ihr emotionales Wohlbefinden nicht in der Weise aus befriedigen können, wie es für uns normal ist. Und in dem Sinne ist es auch für mich nicht jetzt wichtig zu sagen, wie ich in der Situation reagiert habe, wie ich das gehört habe, ich möchte mit den Engeln im Himmel schmusen, sondern hier geht es eher um einen Ausdruck. Das heißt, mir geht es auch darum, weil diese Aussagen haben ja auch andere gehabt, in unterschiedlichster Form natürlich. Und das ist ja hier dann für mich eine typische Situation. Und deswegen habe ich das dann auch zum Titel genommen. Ich hätte natürlich auch können aus einem anderen Wohlbefindlichkeitsbereich eine Überschrift hernehmen. Aber ich habe gemeint, das wäre sozusagen ein Punkt, der sicher nicht gelöst ist mit dem derzeitigen Dienstleistungsmodell. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.